Oh mein Gott, die unerzogenen Leute sind heute da. Schlimm, ey. Also die, die bei der ersten Sendung nicht konnten, die sind heute da. Scheiße. Es ist Donnerstag. Schön, dass ihr es geschafft habt. Trotzdem Wetter. Es ist der 18. Der 8. Der 8. Was heißt der 18.? Also, ich fange nochmal an. Ja, es ist Donnerstag, der 8. Januar 2026. Ist das richtige Jahr? Ja, habe ich richtig gemacht. Gut, 19.00 noch. Aber gleich ist 19.05, wenn ich die anderen auf die Bühne geholt habe. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und ich euch begrüßen darf bei der zweiten Live-Show der Hinterhofsänger heute hier im Kutz. Herzlich willkommen! Für alle, die neu sind, ich bin Jan Budde. Ich bin Moderator dieses Podcastes, den ihr heute hören werdet. Das ist quasi die 8. Saison in Folge am Mikrofon. Kein Vereinswechsel in Sicht. Nicht, dass es nicht andere Angebote gegeben hätte zwischenzeitlich. Aber bevor ich in die S8 steige, wird Mainz bleibt Mainz wieder witzig, sag ich euch ehrlich. Ihr habt es mitbekommen, wir sind heute nur in reduzierter Besetzung anwesend. Der eine hat sich mit den Millioneneinnahmen aus der ersten Live-Show erstmal die Nase richten lassen. Und ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass das Einzige gewesen ist, was er hat machen lassen. Falls ihr euch jetzt fragt, von wem redet der? Ich rede von Benedikt Engelberts. Das ist der Schmale in der ersten Reihe. Nee, der ist leider gar nicht da. Der hat aber einen netten Gruß hinterlassen. Grüßt euch alle, der kann heute leider nicht. Ja, und der andere, der hat erstmal direkt ein Sabbatical mit den Millionen eingeschoben. Ist nach Thailand abgehauen, bevor Don Donald dann den Dritten Weltkrieg anfängt. Aber das braucht uns Mainzer ja überhaupt nicht zu ängstigen. Wir kennen Existenzkampf und Abstiegskampf mit den richtig großen Geschützen. Ein so ein großes Geschütz ist neu verpflichtet worden, Philipp Tietz. Der schießt viel, trifft selten, wenn man ihn einsetzt. Aber ich glaube, wir können uns da auf jemanden freuen. Vor allen Dingen, und das ist mir wichtig, ich freue mich über diese Verpflichtung, wir haben endlich einen Spieler mit Oberlippenbart, mit Schnorris, die... Wirklich, also die Schnorrisdichte war mir im wahrsten Sinne des Wortes zu dünn bei diesem Kader. Paul Nebel in allen Ehren, aber damit kannst du dir maximal die Zahnzwischenräume sauber machen. So eine schöne Oberlippenbürste wie Philipp Tietz, die hat im Kader wirklich noch gefehlt. Und deswegen bin ich froh, dass er da ist. Aber wir reden natürlich insgesamt auch über den Kader und über die weiteren Verstärkungen, die dazugekommen sind. Außerdem werden wir, und darüber freue ich mich besonders heute, auch über die Damen von Mainz 05 reden. Und wir haben eine wunderbare Gästin bei uns. Unsere Kapitänin von Mainz 05 ist da, Heidrun Zigula-Dottir. Ich freue mich unheimlich, dass du heute da bist. Und damit komme ich um, ja, 19.04, eigentlich muss ich noch ein bisschen reden, aber wenn sie auf der Bühne sind, ist es 19.05, zu den anderen beiden Leuten, die bei mir auf der Bühne sein werden. Er hat sich am letzten Tag von Bo Henriksen den kleinen Zeh am Bruchweg abgefroren, von den Massen geliebt, von wenigen, man sagt im Vorstand, gefürchtet, der Journalist eures Vertrauens, wenn er stinkig wird, ist er immer noch süß-sauer. Florian Schlecht von der AZ ist heute Abend hier. Ich glaub, das ganz schön. Sie schießt schärfer als die ersten Damen von Mainz 05, hat mehr Haltung als ein Stollenschuh auf dem Rasen der MEWA Arena und ist die Erfinderin der Glücksmütze, unsere Podcast-Powerfrau Felicitas Budde. Dir warm?
Ich bin aufgeregt. Also mega cool, dass ihr alle bei dem Wetter hierher gefunden habt. Das ist ja echt mega ungemütlich. Frohes neues Jahr ist natürlich auch erstmal hier.
Frohe Weihnachten auch von mir, ja.
Ich freue mich richtig auf den Abend mit euch.
Ja, ich habe auch Puls und bin irgendwie wie im Sommer mega aufgeregt und ich freue mich einfach jetzt, weil es wird jetzt auch wieder Zeit, dass bald wieder Fußball gespielt wird.
Wobei, das steht jetzt ja gerade noch so ein bisschen in den Sternen. In Hamburg und Bremen haben die Schulen dicht gemacht. Mainz 05 hat als Reaktion darauf erstmal die Auswärtsfahrerinformationen rausgeschickt. Ich habe noch meine Zweifel, dass das Spiel stattfinden wird. weil in Berlin bekanntlich, da reicht noch die russische Peitsche hin, das ist dieser wunderbar kalte Winter und das Spiel wäre gegen Union vermutlich vorher schon nicht ansehnlich geworden, aber dann auf einem durchgefrorenen Acker wäre es, glaube ich, wirklich ungemütlich.
Auf der anderen Seite, die Union-Fans wollen, glaube ich, unbedingt, dass Urs Fischer wiederkommt, weil die ja noch heute beim Schneeschippen geholfen haben, damit halbwegs irgendwie was bei Union laufen kann, aber ich glaube auch, also es wird schwierig am Wochenende.
Ich glaube auch eher, dass sie einen Schneemann zusammenbauen müssen mit dem zusammengeschippten Schnee. Und ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt hier in der Runde ist, wer eventuell auch am Wochenende nach Berlin fährt oder gegebenenfalls schon morgen geplant hat zu fahren.
So wie du, morgen früh?
Ich hab tatsächlich eigentlich das Zugticket für morgen 10 Uhr, wollte ein schönes, gemütliches Berlin-Wochenende machen. Ja, und hab dann das Wort Blizzard gelernt jetzt in diesen Tagen. Und bin jetzt tatsächlich total unentschlossen, was ich mache. Und ja, ich gehe auch eigentlich von einer Absage aus, wenn sich das alles so bewahrheitet. Aber
um 13 Uhr, wenn du schon auf halbem Weg bist.
Aber
Florian Schlecht, der einzige 12. Mann, der es geschafft hat.
Ja, aber bei minus 12 Grad da mal zu sehen, wie schnell so ein Kaffee gefriert, das fände ich irgendwie auch ganz spannend zu sehen bei dem Spiel. Also gucken wir mal, ob es doch noch was wird.
Wir eröffnen ja jetzt quasi offiziell das Fußballjahr 2026. Mit welchem Gefühl seid ihr denn so aus der Winterpause rausgegangen?
Also ich muss mich kulinarisch, glaube ich, erst noch umstellen von Festtagsbraten und Raclette-Pfännchen auf Feuerwurst. Das wird aber spätestens am Dienstag ist das dann alles wieder eingenordet. Ich merke immer wieder, dass in so Phasen, wo dann Pause ist, ich den Fußball im ersten Moment gar nicht vermisse. Und wenn es dann wieder näher rückt, dass ich mir denke, so, was habe ich eigentlich die letzten Wochen gemacht, wenn ich nicht das gemacht habe, was ich sonst immer mache, nämlich ins Stadion gehen oder meinen Samstag vom Fernseher verbringen.
Und deinen Montagabend im Podcast verbringen, genau, ja.
Da habe ich auf einmal Zeit, da weiß ich gar nicht, was ich machen soll.
Ja, dann geht man zum CrossFit oder so, habe ich gehört.
Ich habe mich jetzt wieder so ein bisschen auf Fußball heiß gemacht. Das mache ich gern so zwischen den Jahren, wenn da mal freie Tage sind. Ich schöpfe dann Kraft aus Dingen, die ich in meiner Kindheit und Jugendzeit gerne gemacht habe.
Und das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht näher wissen.
Ist in dem Fall total jugendfrei. Ich habe dann die alten DVDs mir ausgepackt von der Anime-Serie Die Kickers. Ja, ich weiß nicht, wer die noch kennt tatsächlich. Japanische Fußballserie, ja, mit wirklich einer menschlich sehr tollen Mannschaft. Ja, und die spielen dann gegen Gegner mit drei Stürmern, die sich in der Luft 20 Minuten lang drehen und am Ende schießt einer ein Tor. Also das wären auch alles Neuzugangskandidaten für Mainz 05. Ich weiß gar nicht, warum man die gar nicht gescoutet hat. Der japanische Markt ist ja eigentlich für Mainz 05.
Prädestiniert inzwischen. Vielleicht kann Philipp Tietz das. Vielleicht überrascht er uns damit. Vielleicht wurde er nur nicht aufgestellt, weil er sich zu lange in der Luft gedreht hat. Wer kann das schon sagen?
Es wird übrigens am Ende, findet der Torwart eine Strategie dann raus, wie er das löst. Er klettert nämlich auf das Tor und guckt sich von oben an, wie die Spieler sich drehen und sieht dann, wer den Ball hat und dann hält er den. Also auch eine super Torwarttechnik. Habe ich dann als Jugendtorwart tatsächlich auch mal versucht, aber ich habe das Klettern schon nicht hinbekommen und damit war das Ding auch zerschlagen.
Ich würde sagen, selbst bei Daniel Batz, ich möchte ihm das jetzt nicht anraten, dass er das ausprobiert, da oben wie auf dem Schwebebalken. Es gibt einen Grund, warum das ein weibliches Torngerät ist und nicht für Torhüter gemacht wurde. Aber wir haben jetzt ein bisschen über Philipp Tietz gesprochen. Er ist einer der Neuzugänge und wir haben, ja, ich sag mal so, unterschiedliche Auffassungen davon, wie wichtig jetzt eine Stürmerverpflichtung war. Schlechti, für dich war sie essentiell.
Für mich war es die wichtigste Verpflichtung in diesem Winter, weil für mich ist es nach wie vor die ganz große Fehleinschätzung gewesen, dass man halt bei einem Stoßstürmer tatsächlich nur auf den 20-jährigen Nelson Viper im Sommer gesetzt hat. Das ist auch gar kein Vorwurf übrigens jetzt hier.
Du meinst wegen den Hottakes vom letzten Mal? Nelson Viper Torschützenkönig, Nelson Viper fährt zur WM, Nelson Viper 50 Tore.
Ja, die waren ja, könnten ja alle noch in Erfüllung gehen, muss man ja hier sagen.
True.
Aber man wusste ja, man geht in eine Saison mit Dreifachbelastung. Nelson Viper ist 20 Jahre. Klar, er hat eine überragende U21-Europameisterschaft gespielt. Und ich glaube, man musste ihm auch zugestehen, dass er jetzt eindeutig mehr Spielzeit verdient hat. Trotzdem hat sich über die Hinrunde dann einfach stark gezeigt, dass ein Abnehmer fehlt im Strafraum, der in der Lage ist, in der Bundesliga zuverlässig seine Tore zu schießen. Ich glaube, das ist auch eine Fehleinschätzung, derer man sich dann sehr, sehr früh auch bewusst geworden ist. Aber zu einem Zeitpunkt, als man nicht mehr reagieren konnte. Deswegen fand ich jetzt den Hintergrund von Nico Bungert auch sehr interessant, der gesagt hatte, also mit Tietz hätte er schon gesprochen, bevor Urs Fischer verpflichtet wurde. Das zeigt also tatsächlich, wie lange man dann eben an diesem Stürmertransfer schon dran ist. Welche Überzeugung da wahrscheinlich von Vereinsseite auch drinsteckt und auch drinstecken muss, denn die Ablösesumme, die kolportiert wird, über 4 Millionen, die ist natürlich auch ein ganz ordentlicher Schlag Sahne auf den Augsburger Transferkuchen.
Auf die Römertorte.
Ja.
Ja, und ja, denke ich auch nach der Verpflichtung von Benedikt Hollebach wieder eine sehr hochpreisige Verpflichtung. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich mich gefragt habe. Wir haben jetzt eine Halbserie gesehen von ihm in verschiedenen Positionen. Jetzt hat er zuletzt unter Urs Fischer wieder das gespielt, was er anfangs noch unter Bo Henriksen gespielt hat, was ja auch nicht richtig funktioniert. Also da, glaube ich, kann man nach einem halben Jahr sagen, der Transfer, der muss sich immer noch beweisen irgendwo. Und deswegen fand ich es schon auch irgendwo nachvollziehbar zu sagen, man möchte sich offensiv nochmal verstärken. Bin aber trotzdem der Meinung, dass wir nur mit Urs Fischer Fußball die Defensive trotzdem nicht dicht bekommen. Also da, wir brauchen eigentlich noch immer jemanden in der Innenverteidigung. Das war im Sommer schon eine Baustelle. Moritz Jens, da, die Lücke wurde nicht geschlossen. Und wir stehen jetzt immer noch da. Wir stehen vor dem Spiel gegen Union Berlin. Es hieß, die Verpflichtungen sollen im Wintertransferfenster früh getätigt werden, um früh möglichst da auch in Spielfluss zu kommen. Und wir warten eigentlich immer noch auf einen Verteidiger, meiner Meinung nach.
Die hatten andere Informationen beim Wetterbericht. Die wussten, das Spiel gegen Union fällt aus. Der Start ist dann erst am Dienstag gegen Heidenheim. Da kann übers Wochenende noch was passieren. Stand jetzt ist aber noch kein Innenverteidiger gekommen. Und ich stimme Felicitas zu. Ich bin da auch ein bisschen anderer Auffassung als du, Schlechti. Ich habe mich halt tatsächlich auch gefragt, ist das jetzt alles so die Nachwirkung vom Abgang von Johnny Burkhardt? Und ich bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, nö. Denn selbst Johnny Burkhardt hätte vorne drin keine Bälle gehabt, die er hätte verwerten können. Wir sind zwar in den 16er gekommen, aber niemals gefährlich genug. Für mich war immer die ganze Zeit das Problem die Zulieferung, aber auch schon die Spieleröffnung hinten raus, weswegen ich halt auch immer gesagt habe, ey, du brauchst hinten einen spielstarken Innenverteidiger. Und ich hoffe, dass sie jetzt, ich sag mal, diesen Nelson-Viper-Fauxpas vor der Saison auf einen jungen Spieler zu setzen, was ich prinzipiell erstmal gut finde, was aber nicht funktioniert hat, weil du kein Backup hattest, dass sie den Fehler jetzt in der Innenverteidigung mit Podolski nicht wiederholen. Auch wenn ich mich an den Hot-Take erinnere, Podolski Stammspieler, und ich hoffe, es wird auch so und die Leistungen stimmen dann dementsprechend. Aber ich bin davon überzeugt, du brauchst noch einen zentralen Innenverteidiger, der A, ein bisschen mehr Tempo mitbringt als Bello und B, zumindest häufiger die Bälle spielen kann, die Bello auch gegen die Bayern gespielt hat, zum Beispiel auf Lee. Diese Art der Zulieferung, dass er seine Halbverteidiger neben sich noch besser einbinden kann, damit die nicht hektisch rausrücken müssen. Da fragt man sich, wenn man sich die kolportierten Summen von etwas über 4 Millionen, etwas über 10 Millionen und nochmal 4 Millionen für William Böwing, den wir noch gar nicht genannt haben, summa summarum plus Märchensteuer bist du bei über 20 Millionen. Das sind Summen, die werden bei Mainz 05 nicht mal gerade eben so bewegt. Aber das sind alles Offensivspieler, kein einziger Verteidiger darunter. Die spielen nämlich alle beide, wir reden über Konstantin Schopp und Casey Boss, bei der U23. Also das kann ja jetzt nicht der große Wurf gewesen sein. Also da erwarte ich dringendst noch Verstärkung in der Innenverteidigung. Und das ist für mich tatsächlich auch die dringendere Position.
Ich glaube, wir puzzeln momentan so von allen verschiedenen Seiten dann zusammen und am Ende, glaube ich, macht es das Gesamtbild tatsächlich aus. Innenverteidigung bin ich bei dir, sehe ich auch noch den Bedarf, zumal ja heute auch die Nachricht kam, dass Andreas Hanke-Olsen sich wohl im Training verletzt hatte, man da jetzt nochmal Bilder macht. Bilder heißt für mich jetzt erstmal grundsätzlich kein gutes Zeichen, dass er jetzt wahnsinnig schnell wieder einsatzbereit ist. Das heißt, man wird in der Innenverteidigung was machen müssen. Urs Fischer setzt ja da gerne auch auf sehr kopfballstarke Spieler. Da sehe ich auch den Bedarf, dass man noch einen zentralen Mann holt. Übrigens auch einen, der dann in der Lage ist, ein Riesentalent wie Kaspar Podolski auch anzuleiten neben sich. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Wurde mir auch in der Hinrunde immer wieder auch als ein Grund benannt, warum man ihn dann auch behutsam aufbauen möchte. Dann sehe ich aber auch noch eine andere Seite, von der wir puzzeln müssen, nämlich die Außenbahn, weil die waren für mich ein ganz großer Schwachpunkt, vor allem seit der Verletzung von Anthony Cassie auf der rechten Seite ist das offensichtlich geworden. Diesen spielerischen Input, den hat kein anderer Spieler auf dieses Mainz 05-Spiel gegeben von den Außenbahnen. Jetzt ist ja auch das große Rätselraten, wie lange fällt er überhaupt aus? Ja, also er war zwischenzeitlich im Mannschaftstraining, dann war er auf einmal in der Reha, dann wurde Urs Fischer schon sehr, sehr schmallippig, wenn er zu Cassie befragt wurde, was ich auch selten für ein gutes Zeichen halte. Dann hieß es, jetzt ist er in der Reha in Frankreich, kommt im Januar wieder zurück, fällt aber die ersten drei Spiele aus und dann mal gucken. Und auch nach der Pressekonferenz heute habe ich nicht das Gefühl, dass sich ein Cassie-Comeback wahnsinnig schnell anbahnt. Es braucht aber tatsächlich gerade in den Umschaltsituationen über die Außenbahnen Spieler, die einfach auch energisch Angriffe vorantreiben, Bälle in den Strafraum bringen und das möglichst auch mit guter Präzision. Das ist für mich tatsächlich momentan sogar die fast wichtigere Stelle, die sie jetzt noch besetzen müssen.
Ja, vor allem, wenn man sich den Verlauf der Hinrunde anguckt, dann ist Mainz 05 auch in dem Fall keine Mannschaft gewesen, die wirklich über Konter auch Tore gemacht hat. Also sowohl nicht richtig ins Spiel gekommen ist, als auch dann da wenig draus münzen konnte. Und das spricht ja wirklich dafür, dass Cassie als Schlüsselspieler nach vorne da eine richtig wichtige Rolle hatte. Und ich glaube, da muss man auch realistisch sein, die Kombi mit Paul hat immer gut funktioniert. Nebel ist jetzt einfach, glaube ich, über den Verlauf der Hinrunde in so ein Tal reingerutscht. Das ist meine große Hoffnung, dass er da wieder rauskommt. Aber ich glaube, das hängt auch viel mit dieser Personalie zusammen, weil die beiden einfach wirklich sehr gut harmoniert haben und nach vorne zusammen sehr gute Akzente setzen konnten, die auch gerade in der letzten Saison für uns einfach sehr wichtig waren.
Eine Sache, über die wir dann trotzdem noch sprechen müssen, wir puzzeln von allen Seiten, wir merken, die Baustellen sind doch relativ groß. Cassie zum Beispiel, jemand, der in sehr vielen Statistiken immer noch führend ist, obwohl er nur ein paar Spiele gemacht hat. Das zeigt, wie wichtig dieser Mann ist, gerade fürs Offensivspiel. Jemand, der auch mal im 1-gegen-1 Situationen lösen kann. Wir müssen aber uns eine Frage wirklich stellen. Wir sprechen über Tietz, wir freuen uns, dass er da ist. Klasse Kerl, macht einen super guten ersten Eindruck. Ich meine, ich habe den Schnorro schon erwähnt. Besser kannst du nicht reinstarten. Die Schnorreswackler haben bestimmt schon ein Anmeldeformular hingeschickt. Alles super. Trotzdem, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, da war Henriksen noch da, wir stehen so kurz vor Ajorg. Jetzt haben wir Ajorg mit Haaren und Schnurrbart. Also eigentlich ist das wieder die Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts. Henriksen hatte für Ajorg keine Verwendung mehr, wollte anders spielen. Und jetzt sind wir wieder da, hoch und weit, vorne rein, zweite Bälle. Was man ehrlicherweise auch schon mit Nelson Weiper mal hätte ausprobieren können, hat man so aber gar nicht ausprobiert. Ich frage mich schon ein klein wenig, wo ist die große Richtung? Also wo soll das hinführen? Was ist die Idee? Und mit 4 Millionen erwarte ich, dass da eigentlich eine größere Idee hinter ist. Also entweder Philipp Tietz hat Qualitäten, die ich in den Statistiken jetzt noch nicht gesehen habe, vor allen Dingen spielerischer Natur und was seine Passquote angeht, oder es ist genau das. Wir sind wieder bei Ajorg gelandet schlussendlich.
Ich glaube, am Ende ist es eine Transferpolitik, die stark nach dem Bedürfnis des Trainers ausgerichtet ist und gar nicht so einer klaren Vereinsphilosophie folgt, wenn du das, glaube ich, so ein bisschen auch ansprechen möchtest. Ja, also Henriksen hatte zuletzt ja sehr gute Erfahrungen bis jetzt eben in den letzten Monaten damit gemacht, dann vor allem auf schnelle Spieler in der Spitze zu setzen, hatte die dann auch mit Burkhardt oder in dem Jahr, als er gekommen ist, auch mit Brian Kruder dann dahinter, Paul Nebel dann später, also man konnte richtig zocken mit den Jungs, das hat auch richtig gut ausgesehen über weite Strecken. Bo Svensson wiederum hatte davor ja einen sehr brachialen Stil, dass er irgendwann sehr, sehr stark auf diese langen Ludovic Ajorg-Bälle gesetzt hatte. Und ich glaube, wir sind zumindest wieder an dem Punkt, dass Urs Fischer bei Union Berlin ja immer die Taktik gespielt hat mit zwei Spitzen und immer einem Großgewachsenen. Ich weiß deswegen auch gar nicht, ob ich jetzt so sehr dann auf diese Daten bei Tietz eingehen würde. Mich interessiert vielmehr, ob er dieser Rollenspieler werden kann, den Urs Fischer in seinem System gerne sehen möchte und die Chance,
quasi.
Genau, so einer, der Bälle ablegen kann, der einen Ball immer festmachen kann, der auch mal ein Kopfballduell gewinnt. Ich erinnere mich an Tietz vor allem noch aus seiner Zeit, das war aber zweite Bundesliga bei Darmstadt 98, ja, wo der so eine ähnliche Rolle gespielt hat. Da hat er mich tatsächlich mit am meisten überzeugt. Ja, hätte ich übrigens auch gern weiter in der Bundesliga mal gesehen, wie sich das bewährt hatte. In Augsburg war es dann mit Höhen und Tiefen. Ich glaube aber, er kann dieser Rollenspieler werden. Vor allem sehe ich in ihm halt eine Qualität, das ist jetzt, soll jetzt gar nicht so stammtischmäßig dann tatsächlich sein. Er ist nochmal so ein Typ für diese Mannschaft. Also mir hat gerade so in dieser Krisenzeit im Herbst häufig ein mitreißender Spielertyp auf dem Platz gefehlt. Also auch so ein Kapitän wie Silvan Widmer hat da auf mich den Eindruck gemacht, sehr mit seiner Situation zu strugglen und sehr belastet zu sein von dieser Situation. Ich glaube, da auch nochmal einen Spieler jetzt auf dem Platz zu haben, der, glaube ich, gerade richtig Bock auf diese Mainz 05-Geschichte hat, obwohl die auf Platz 18 stehen, der auch immer eine gute Körpersprache, gutes Mindset hat, das kann denen auch gut tun. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass der 15 Tore schießt. Das hat er auch selbst mal von sich behauptet irgendwann, dass der Typ ist auch gar nicht, der da wahnsinnig viele Tore schießt, aber der in dieser Rolle, in diesem System von Urs Fischer trotzdem funktionieren kann.
Wie bewerten wir dann vor dem Hintergrund, Flitz hat es vorhin einmal kurz angesprochen, die Personalie Hollerbach, die Neuverpflichtung von Silas? Ist Silas jetzt so ein bisschen das Äquivalent von dem, was Fischer bei Union hatte, also diese zweite Spitze, diese hängende Spitze mit Tempo in die Tiefe, auch mal die Möglichkeiten 1-gegen-1 zu lösen? Ist Silas quasi Geraldo Becker?
Ich habe in dieser Woche meine Analyse geschrieben und da war das meine Vermutung. Und heute hat er auch klar in der Pressekonferenz gesagt, hinten einsetzen würde er ihn nicht. Damit ist für mich dann auch diese...
Keine Schiene.
Nee, dafür ist für mich diese Theorie auch vom Tisch, dass er Schiene spielen kann. Zumal auch, wenn man so Stuttgart-Fans und so weiter mal hört, Defensive ist einfach auch nicht seine Stärke. Ja, also deswegen nehme ich ihn da gar nicht auf dieser Rolle. Hängende Spitze finde ich tatsächlich spannend. Ich habe mir diese Woche mal so diese Heatmaps angeguckt, wo Geraldo Becker damals vor allem unterwegs war als hängende Spitze und er ist sehr viel auf die Flügel ausgewichen. Ja, also da habe ich für mich rausinterpretiert, dass er unter Urs Fischer schon die Freiheiten hatte zu interpretieren bei Angriffen, gehe ich auch mal nach links, gehe ich nach rechts. Das heißt also, Silas könnte in diesem System die Freiheit haben, genau dorthin zu rücken, wo er seine Stärken hat.
Ist aber eigentlich genau das, was man vor der Saison auch schon mal Benedikt Hollerbach ausgemacht hat. Jemand, der eben nicht den Weg in die Spitze sucht, sondern auf außen ausweicht. Jetzt Silas zu verpflichten, ist doch eigentlich ein Eingeständnis, dass man sagt, gut, das funktioniert scheinbar überhaupt nicht.
Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube einfach, dass die Möglichkeiten damit vielleicht noch mal ein bisschen breiter werden. Also ich glaube, wir haben viele Offensivspieler im Kader. Ich würde jetzt mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, die sind im Februar auch nicht alle noch da. Und dann ist so jemand wie Silas hoffentlich jemand, der uns da nochmal einen anderen Impuls auch geben kann. Zumal ich ja auch als Fan ganz klar sage, wir sind im Achtelfinale der Conference League. Wenn wir irgendwas Unausrechenbares bekommen, mehr offensive Qualität, her damit. Wir wollen nach Leipzig fahren.
Und auf jeden Fall auch, bitte. Und Silas ist auch ein Publikumsliebling. Die VfB-Fans, denen blutet alles das Herz. Die sind wirklich traurig, dass der weg ist. Wir haben wieder ein breites Grinsen zurück. Das letzte breite Grinsen war Jean-Philippe Mateta. Jetzt haben wir Silas wieder da. Da habe ich auch wieder Bock drauf. Jemand, der einfach Laune macht. Auch jemand, der Bock hat zu zocken, ehrlicherweise. Ich habe Silas tatsächlich von der Verpflichtung her noch positiver empfunden als Philipp Tietz. Muss aber trotzdem sagen, es ist das Profil, das man eigentlich auch bei Hollerbach gesehen hat. Und da kann man viel drum rumreden. 10 Millionen und dann hole ich in der Winterpause jemanden, der ein ähnliches, wenn nicht sogar das gleiche Profil hat. Das ist schon eine klare Ansage in Richtung Hollerbach und vielleicht auch der Versuch, da Wettbewerb auf der Position auszulösen. Und das, was Felicitas angesprochen hat, ich glaube, wir werden noch einige Abgänge sehen müssen. Ich glaube, so ein Ben Bobtzin wird da jetzt leider kein Land mehr sehen. Ich hoffe, dass man mit ihm den Paul-Nebel-Weg geht, ab in die zweite Liga. Damals war es Karlsruhe bei Paul. Ben gab es auf jeden Fall Interessenten aus der zweiten Liga, dass er da an die Spielpraxis kommt. Hat für mich einen super Eindruck gemacht, wenn er gespielt hat. Gegen Moss, da war er für mich, und da bleibe ich auch bei, der beste Mann auf dem Platz. Ich hätte mir gewünscht, dass er mehr Einsatzmöglichkeiten bekommt. Ich bin auch mal gespannt, wie das zum Beispiel bei einem Nardin weitergeht. Auch jemand, wenn man da in die Statistiken guckt, der überall in den Top 5 auftaucht, aber komischerweise gar keine Rolle mehr spielt. Ich hoffe immer noch, dass er, wenn wir auf der Außenverteidigerposition nicht weiter tätig werden, dass er da vielleicht nochmal eine Möglichkeit bekommt. Aber ansonsten auch jemand, wo scheinbar das Kapitel Mainz 05 eher geschlossen wird.
Nordin ist dann so ein Transfer, bei dem ich von Anfang an mir die Frage gestellt habe, welche Idee hat man mit ihm? Also wenn man sich so diese alten YouTube-Videos von ihm aus Frankreich anschaut, wo er seine Stärken entfaltet, dann war er vor allem so ein bisschen Dompe-like wie beim HSV, so einer, der halt auf der offensiven Außenbahn bis zur Grundlinie reingeht oder mal den Haken nach innen macht. Also sah wirklich alles toll aus, aber schon damals eine Rolle, die es bei Mainz 05 so eigentlich nicht gab, die es auch nach wie vor nicht gibt. Das ist auch das, wo ich Bene Hollerbach auch immer noch tatsächlich in Schutz nehmen würde. Man holt ihn für 10 Millionen, setzt ihn dann aber als Mittelstürmer ein und er selber hat irgendwie mal im Interview bei uns schon so ein bisschen anklingen lassen, na, eigentlich ist es nicht seine Position, und teilweise haben mir auch Leute von Union Berlin gesagt, die ihn kannten, sie verstehen nicht, was Mainz 05 da tatsächlich plant mit ihm. Also ich sehe auch da jetzt für ihn mehr Wettbewerb durch Silas. Silas kommt allerdings ohne eine einzige Pflichtspielminute in die Saison und jetzt auch mit Krippe nach Mainz. Das heißt, da muss man wahrscheinlich auch die Messlatte erstmal bei den Erwartungen ein bisschen niedriger anlegen, wie weit der einfach von Intensität und Spielpraxis schon gehen kann. der Wettbewerb ist da und trotzdem ist jetzt für Bene Hollerbach eigentlich das erste Mal die Chance da, in dem System seine Stärken zu entfalten, das eigentlich auch stärker auf ihn zugeschnitten ist.
Aber nicht nur die Verantwortlichen bei Union Berlin haben sich gefragt, was wollen die eigentlich mit Bene Hollerbach und wie setzen die den eigentlich ein? Du hast vorhin auch schon gesagt, Mainz 05, der sportliche Vorstand, scheint gerade sehr situativ darauf zu gucken, was möchte der Trainer haben, gar nicht mehr als Verein zu 100% die Spielphilosophie vorzugeben. Und ich finde, es wird diese Beobachtung wird besonders frappierend, wenn man sich anschaut, Bo Svensson, als er gehen musste, mussten noch zwei andere Trainer in der Bundesliga auch gehen, die sehr ähnlichen Fußball gespielt haben und ebenfalls langjährig bei ihrem Verein angestellt waren. Das eine ist Steffen Baumgart beim 1. FC Köln, das andere war Urs Fischer bei Union Berlin. Alle drei, die über die Intensität gekommen sind, die ihr Spiel nicht weiterentwickeln konnten, die dekodiert waren und gehen mussten in die Saison. Und tatsächlich haben diese drei eigentlich Bäumchen wechselig gespielt. Gut, Steffen Baumgart war jetzt noch nicht bei Mainz 05, aber Bo Svensson war jetzt schon bei Union Berlin, Steffen Baumgart ist jetzt bei Union Berlin und bei Mainz 05, wenn du dir anguckst, Bo Svensson kommt, es funktioniert gut, es funktioniert gar nicht. Henriksen kommt, es funktioniert gut, es funktioniert gar nicht. Jetzt kommt Urs Fischer, meine Hoffnung ist, es funktioniert gut, aber man steckt in einem Trainer-Jojo fest, weil meiner Meinung nach der Verein eben nicht mehr, wie früher eventuell, die Spielphilosophie zu 100% vorgibt, sondern wirklich darauf guckt, ja, wie könnte der nächste Trainer jetzt hier was weiterentwickeln? Und dabei landet man all dieweil bei ähnlichen Trainertypen. Und ich glaube, mir fehlt momentan der Langzeitplan. Das, was Mainz 05 eigentlich immer so unsäglich gut gemacht hat, auch in der Ausbildung im NLZ, es war eine klare Vorgabe einer Spielphilosophie, das musste erfüllt werden und darüber hinaus durfte weiterentwickelt werden. Und jetzt hat man das Gefühl, diese ganze Idee von früher ist reduziert auf Intensität und dann guck mal, was du obendrauf noch machen kannst. Und das ist mir tatsächlich sowohl in der Transferpolitik als auch beim Trainerscouting momentan zu wenig. Und Felicitas hat das, finde ich, sehr, sehr gut in ihrer Kolumne geschrieben. Wer in 5 Jahren dreimal ein Wunder braucht, dem fehlt der Langzeitplan. Und ich glaube, das ist tatsächlich genau das.
Also ich glaube, um da nochmal anzuknüpfen, dieses Jojo ist ja bedingt auch durch diese drei Wunder, die Mainz halt braucht. Also ne, wir müssen nicht drum rumreden, dass diesmal die Situation eigentlich nicht im Verein, aber doch, sag ich mal, in der Liga wirklich ernst ist und wir jetzt zum ersten Mal wirklich auch in der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz sind. Wer in der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz war, ist in den letzten 9 Saisons immer abgestiegen. Das ist schon eine erschreckende Bilanz. Und ich glaube, was für mich einfach das Entscheidende ist, ist, dass wir sagen, wir sind Mainz 05, wir sind ein selbsternannter Aus- und Weiterbildungsverein. Und trotzdem haben wir wieder einen der ältesten Kader in der Liga. Wir verpflichten eher ältere Spieler. Ne? Wir gehen auch wieder viel in der Wintertransferperiode darauf ein, Fehler vom Sommer zu korrigieren. Wir haben einfach, wir haben uns auch jetzt mal in der Vorbereitung nochmal angeguckt, danke an der Stelle nochmal an Nils, wie viel Geld auch investiert worden ist von Bungert und Heidel, in welche Spieler und wer davon überhaupt gezündet hat. Und da ist so ein bisschen für mich eigentlich die Frage, ist diese Intensität, wenn du sagst, dass das der Plan ist, ist das ausreichend für einen Aus- und Weiterbildungsverein, um auch für junge Talente attraktiv zu sein? Um zu sagen, wir haben hier eine Mannschaft, die spielt Bundesliga, wir können junge Talente entwickeln, wir können aber auch Spieler, die den nächsten Schritt machen wollen, hier gut an die Liga ranführen und auch mitziehen und sie zu Stammspielern machen. Oder sie können sich für mehr empfehlen. Ich finde nach wie vor, auch wenn wir auf dem letzten Tabellenplatz in dieser Saison sind, wir sind noch im internationalen Geschäft. Ich finde schon, dass das auch ein Argument ist für Spieler. Und dann finde ich fast manchmal ist etwas, ja, nicht traurig, aber ich krieg's nicht richtig in Worte gefasst, aber dann doch interessant, zu welchen Transferschlüssen man dann kommt und wie man den Fußball in Mainz spielen lassen will. Weil de facto ist es so, dass wir jetzt über den Winter wieder am Boden anfangen. Wir haben jetzt hätten jetzt, wenn das Wetter nicht wäre, eine englische Woche mit 2 Gegnern, die wirklich hart sind und inklusive einem direkten Gegner im Tabellenkeller. Also das Heidenheim-Spiel ist ein Do-or-Die-Spiel und danach ist die Hinrunde rum. Und dann wissen wir, sag ich mal, wo der Frosch die Locken hat, wo Mainz 05 nach einer Hinserie steht. Und wir müssen den Karren wieder aus dem Dreck ziehen in der Rückrunde.
Weil du die Statistik gerade angesprochen hast und danach würde ich gerne einmal Publikumsbarometer anwerfen. Die Top 10 teuersten Transfers von Heidel, Schmidt und Bungert. Das ist ja so die Ära, die wir uns angucken, also ab 2021. Hollerbach 10 Millionen, Fulgini 6 Millionen, Ajorg 6 Millionen, Tom Kraus 5 Millionen, Anton Stach 4,5 Millionen, Hong 4 Millionen, Tietz 4 Millionen, Böwing 3,5 Millionen, Leitsch 3,5 Millionen, Richter 3 Millionen. Also ein bisschen kann man da mit den Ohren schlackern. Früher war Mainz 05 mal wirklich dafür bekannt, für kleines Geld einzukaufen und wirklich gute Transfers zu landen. Es gibt auch nach wie vor solche Beispiele. Ich meine, Kai Schusano ist so ein Beispiel. Aber die Trefferquote ist erschreckend gering geworden. Und für die Summen, die da bewegt werden, ist die Ausbeute etwas dünn. Und der liebe Nils aus unserem Rechercheteam hat ein Kriterium genommen aus How to Win the Premier League. Das sind Transfers, die in den ersten 2 Jahren 50% gestartet haben, gelten als ein Treffer. Bewertungszeitraum Winter 2021 bis Sommer 24/25. Laien sind ausgenommen. Wir sehen auch mal von Sieb ab. Es gab nur 9 von 25 potenziellen Treffern. Das ist eine absolut vernichtende Statistik für die momentane Einkaufspolitik des Vereins. Und dann würde ich trotzdem, wir wollen die Stimmung gar nicht so sehr runterziehen.
Mach einfach weiter. Es geht immer noch.
Nachdem wir die Stimmung runtergezogen haben, würde mich interessieren, wir machen das per Jubelbarometer. Wer glaubt denn an die Rettung von Mainz 05? Wer glaubt denn, dass Mainz 05 es nicht mehr schafft? Ich sehe 4 Leute, die klatschen. Jo, Christian Heidel, weiß ich nicht. Ich glaube, der glaubt da fest dran.
Ich habe aber auch noch eine Frage.
Ja.
Wer hat sich denn schon ein Zimmer in Leipzig reserviert?
Also mehr als den Abstieg befürchten. Also die Stimmung ist noch positiv, würde ich sagen. Ja. Ich muss ehrlicherweise zugeben, auch ich glaube, es ist kein richtiges Wunder für mich. Noch ist es kein Wunder. Also der Verein ist nicht so am Boden wie damals unter Bo Svensson. Der Kader ist ähnlich. Vor Bo Svensson. Der Kader ist ähnlich vernünftig in seiner Grundstruktur und von seiner Leistungsfähigkeit wie vor Bo Henriksen. Also mit den richtigen Transfers würde ich schon sagen, ist das möglich.
Ja, und trotzdem beschleicht mich so ein mulmiges Gefühl. Also passend zur Jahreszeit ist das jetzt, sind die nächsten Spiele ja so ein bisschen die 4-Chancen-Tournee. Also es sind jetzt wirklich 4 Spiele, in denen, ja. Danke, danke. Da fiel mir irgendwann mal die Woche spontan im Büro wirklich ein.
Weißt du, und dann sagt er sich, bei der AZ kann ich die nicht benutzen, das ist Bildniveau, das bringe ich zu den Hinterhofsängern. Danke.
So sieht's aus. Ja, ich habe mich einfach wieder mal über das Abschneiden der Deutschen so sehr geärgert, dass es mich aber kreativ ein bisschen beflügelt hat. Also, was mir das mulmige Gefühl macht, ist, dass man jetzt diese 4 Spiele als eine Riesenchance sehen kann. Das sind jetzt alles Gegner, gegen die man auch mit der Qualität von Mainz 05 etwas holen kann, die auch fußballerisch jetzt allesamt nicht besser sind in den nächsten Spielen. Und gleichzeitig wissen wir damit Ende Januar eigentlich schon, wohin der Weg führt. Ja, denn wenn jetzt in den nächsten, sagen wir schon Ende der kommenden Woche, die Ergebnisse ausgeblieben sind, dann wird es auch immer schwerer, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Und die kann jetzt natürlich auch wahnsinnig schnell entstehen, wenn die Ergebnisse passen. Ja, aber ich bin da jetzt total rational. Das hängt jetzt wirklich ganz, ganz nüchtern an den Ergebnissen. Und das wären alles enge Spiele. Und du hast ja jetzt eben auch, oder du auch, Intensität angesprochen. Da würde ich Mainz 05 insoweit ein Stück weit in Schuss nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch hier auch im Publikum geht, aber wenn ich jetzt an die bisherige Hinrunde denke und gerade an die Heimspiele, da habe ich wenig Mannschaften und auch Gegner gesehen in Mainz, die Fußball gespielt haben. Also diese Bundesliga als solche ist zu so großen Teilen eine Intensitätsliga. Ich ärgere mich dann ja auch immer über die Länderspiele von Deutschland, wenn man dann verloren hat und dann kommt Matthias Sammer und sagt, die Mentalität stimmt nicht und die alten Tugenden stimmen nicht. Also wenn ich etwas immer sehe im deutschen Fußball in der Bundesliga, ist es Intensität und Laufen und Meter. Was mir da fehlt, sind immer diese fußballerischen Elemente. Die habe ich übrigens auch bei Dortmund und Leipzig nicht gesehen, als die in Mainz gespielt haben.
Nein, tatsächlich ist es ja so, Leipzig hat ja eigentlich die Blaupause gegeben in der vergangenen Saison, indem sie komplett untypisch gespielt haben und sich hinten reingestellt haben. Und andere Vereine haben das gesehen, wie hilflos Mainz 05 agiert hat. Und mir fehlt die Fantasie, warum die jetzt sagen sollten, ah, jetzt sind die Letzter, jetzt können wir eigentlich mitspielen. Also die Fantasie bringe ich noch nicht auf. Und vor dem Hintergrund sage ich dann auch, okay, ein großgewachsener Stürmer wie Philipp Tietz, der im Strafraum Gefahr auslösen kann, der vielleicht auch mal einen Verteidiger bindet, das macht jetzt Sinn. Vielleicht ist hoch und weit für die Ergebnisse richtig. Und dann kann man sich den Nichtabstieg auch schon mal 4 Millionen Euro kosten lassen. Ich wäre trotzdem noch vorsichtig. Also die Defensivschwäche ist trotzdem da und die Absicherung kann nur funktionieren, wenn du entsprechend jemanden noch nachholst. Ich glaube nicht, dass Stefan Bell jedes Spiel weiterhin so bestreiten kann wie gegen die Bayern. Bei aller Liebe nicht, auch wenn ich mir das wünschen würde. Flitz, was glaubst du? Mainz 05 hü or hot in der Rückrunde?
Ich sehe das ganz pragmatisch, ehrlicherweise. Es ist ein neues Jahr. Damit vergessen wir einfach mal die Hinrunde und legen jetzt einfach nochmal neu los. Nehmen die zwei Aufgaben in der englischen Woche einfach wirklich als Auftakt für die Aufholjagd. Und ich glaube schon auch das, was in den Spielen drin ist. Also ich sag mal, wenn man sich die Spiele von Union Berlin die Saison angeguckt hat, ja, die sind nicht im Tabellenkeller und die sind erstaunlich erfolgreich dafür, dass sie keinen Fußball spielen wollen. Aber die werden natürlich auch mit uns auf eine Mannschaft treffen, mit der sie sich da in der Mitte treffen müssen. Also ich denke mal gerade unter Urs Fischer, wir wollen den Ball nicht haben und Union Berlin unter Baumgart will das eigentlich auch nicht. Das heißt, das wird für alle Zuschauer maximal anstrengend. Aber am Ende haben wir vielleicht dann den einen Schuss nach vorne und nehmen 3 Punkte mit. Weil ich glaube, das ist das, was uns ja auch so in der Hinrunde ein bisschen gefehlt hat. Dass wir einfach mal wirklich diese überzeugenden Siege, wie wir jetzt zum Beispiel das hatten gegen Augsburg, wo sich einfach Sandro Wagner komplett vercoacht hat und wir deswegen die 3 Punkte eingefahren hat, die brauchen wir ja noch nicht mal. Klar, die sind gut fürs Gefühl, die werden vielleicht im Februar wichtig, wenn man dann so Richtung März und Achtelfinale guckt, dass man sich auf die eigenen Stärken verlassen kann, aber de facto ist einfach so, dass wir jetzt wirklich Punkte sammeln müssen und ich glaube, da können wir uns drauf verlassen, dass die Disziplin, die Urs Fischer mitbringt und auch das, was er ja ganz klar, sag ich mal, als Asset, als Trainer hat, dass das was ist, wo sich die Mannschaft erstmal drauf verlassen kann und dass man darauf aufbaut und guckt, dass man einfach mal Punkte macht.
Aber dann musst Schlechti, du doch eigentlich traurig sein, dass das fußballerische Experiment bei Augsburg mit Sandro Wagner gescheitert ist, oder? Also ich finde, dieser Sieg von Mainz 05, also Sandro Wagner wollte ja Fußball spielen lassen und das ist auf jeden Fall kräftig in die Hose gegangen. Und dieses Spiel gegen Mainz 05 war nochmal ein kräftiger Reminder, warum Intensität in dieser Liga dominiert dann, oder nicht?
Ja, eindeutig. Also er war der einzige, glaube ich, oder fast der einzige Trainer, der in dem gesamten Kalenderjahr 2025, so ab März, April, noch versucht hat, über die starken Pressingzonen von Mainz aufzubauen und das ist einfach gnadenlos gescheitert.
Ja, und das haben andere gesehen und haben gesagt, siehste, machen wir alles richtig, wenn wir uns hinten reinstellen. Ja, und dominanten Fußball spielen, das ist schwierig, das ist anspruchsvoll, aber es gibt dominanten Fußball bei Mainz 05 und zwar gibt es den bei den Damen. Die Damen aufgestiegen und liefern konstant ab.
Ja, Ladies first. Ja, Ladies first. Ladies first.
Ladies first. Heidi. Heidrun Sigurðardóttir, meine Damen und Herren, Kapitänin von Mainz 05.
Danke, danke.
Heidi, wie fühlt man sich als gutes Beispiel?
Das ist aber eine schwierige erste Frage jetzt. Nein, also wir fühlen uns sehr gut in der Mannschaft. Ich persönlich habe ja jetzt mich vor kurzem verletzt, deswegen bei mir persönlich geht es gerade ein bisschen auf und ab. Aber generell läuft es bei uns sehr, sehr gut und wir starten voller Euphorie in das neue Jahr, in die Rückrunde. Deswegen grundsätzlich sehr, sehr gut.
Und wie geht's dir jetzt mit deiner Verletzung? Wie ist der Stand? Du hast dich am Schlüsselbein verletzt.
Genau, ich habe mir im Spiel das Schlüsselbein gebrochen, im letzten Hinrundenspiel. Musste dann 2 Tage später operiert werden, hier in der Uniklinik. Wurde genau vor 3 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen und bin jetzt in der Reha. Also ich habe jeden Tag Übungen und es läuft gut. Die erste Woche war sehr schlimm, es war sehr schmerzhaft, aber wir haben eine gute Ärztekooperation, wir haben gute Physios und die kümmern sich sehr gut um mich.
Also Glatteis ist tatsächlich eine sehr große Gefahr für dich jetzt gerade, nicht nochmal hinfallen.
Ja, das habe ich tatsächlich vorhin erzählt. Ja, wir hatten Montag das erste Training. Wir trainieren ja abends, meistens um 20 Uhr und haben da am Bruchweg trainiert. Es hat ja vorher geschneit und dann bin ich auf dem Weg zum Auto tatsächlich hingefallen. Mir wurde von den Ärzten gesagt, ich darf bloß nicht hinfallen in den nächsten 4 bis 6 Wochen. Dann habe ich ganz kurz einen Schock bekommen, konnte mich aber auf die rechte Seite retten und dann ist es gut ausgegangen.
Kannst du mal vormachen, wie man sowas dann hinbekommt? Stell ich mir
einfach
total schwierig
vor. Fallen auf die rechte Seite.
Judo-Rolle. Hast du das nicht gehabt im Sportunterricht?
Nein, nicht in Ostfriesland.
Nicht? Da war so selten Schnee, oder was? Da fällt man maximal besoffen den Deich runter. Oder man stolpert über ein Schaf.
Wo er recht hat, hat er recht.
Ja,
Heidi ist es wirklich so.
Mit flachem Land und Schafen kennt sich Heidi auch aus. Also das gebürtige Isländerin, also für alle, die es nicht wissen. Du bist mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen. Ihr seid Drillinge. Ihr habt alle drei dann auch zusammen Fußball gespielt. Wir sagen dem Verein jetzt nicht, ist egal. Eintracht Frankfurt. Wurscht. Ihr hattet aber eigentlich gar nicht den Plan, jetzt ewig in Deutschland zu bleiben.
Nee, also wir waren 14. Da haben meine Eltern entschieden, dass wir auswandern. Mein Vater sitzt übrigens hier.
Glückwunsch zur Auswanderung.
Nein, er ist wirklich der beste Supporter und kommt auch fast zu jedem Spiel seit Jahren. Also der hat mich dann auch heute begleitet. Das freut mich sehr. Tatsächlich hatte es verschiedene Gründe. Meine Eltern sind aber ziemlich abenteuerlustig, wollten schon immer auswandern. Island war denen zu klein, zu kalt, zu teuer. Das ist so die kurze Version.
Das klingt nach Mainz jetzt gerade, ehrlicherweise. Also ich finde, der Schritt ist jetzt nicht so gut gelungen.
Und tatsächlich, das war 2008 in der Finanzkrise, kurz bevor Island da ganz schwer in die Finanzkrise ging, sind wir dann ganz schnell ausgewandert. Wir wollten eigentlich nur so ein Jahr bleiben. Jetzt sind es 16 Jahre später und wir sind alle noch hier. Also werden auch nicht mehr wegziehen, denke ich.
Und du bist nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch privat äußerst erfolgreich. Du hast dein 2. Staatsexamen abgeschlossen erfolgreich und bist damit Volljuristin. Hast das nebenbei gemacht. Du bist, wenn du mit 14 nach Deutschland gekommen bist, in die wievielte Klasse bist du gekommen und hast Deutsch gelernt?
In die 9. Klasse.
Ja, also ich meine ganz ehrlich.
danke.
Wie schaffst du das, diesen Job und die Ausbildung dahin mit deiner Passion Fußball so erfolgreich zu verbinden?
Man muss sehr diszipliniert sein. Also ich habe da nicht so viel Privatleben. Ich habe jetzt jahrelang wirklich studiert, nebenbei gearbeitet und Fußball gespielt.
Okay, von der Uni-Bib ist sie jetzt nicht so weit zum Bruchweg, fairerweise, ne?
Ja gut, ich habe in Frankfurt studiert. Das heißt,
bist du jetzt aber selbst schuld, muss ich an der Stelle sagen.
Ich hatte dann noch die Fahrerei dazu. Es war schwer, das unter einen Hut zu bekommen, aber ich wollte Jura studieren, seitdem ich ein kleines Mädchen bin. Ich habe da irgendwann mal einen Film geguckt, Legally Blonde, falls das jemand kennt.
Da hinten wird gelacht.
Danach wollte ich mit 9 Jahren unbedingt Juristin werden und dann war für mich klar, ich will nicht nur Fußball spielen, sondern ich will auch das Studium machen. Und weil man als Frau im Fußballgeschäft jetzt nicht so viel Geld damit verdienen musste, ich natürlich auch nebenbei arbeiten. Und so kam es dann, dass ich dann eben diese 3 Sachen hatte die letzten 10 Jahre. Jetzt bin ich aber seit September Volljuristin und starte jetzt nächste Woche in meinen Job ein. So lief ganz gut.
Und Mainz 05 hat schon angekloppt, wir müssen jetzt ein paar Verträge abschließen und so, hast du Zeit und du bleibst jetzt direkt hier und wir stellen dich ein als Volljuristin, oder?
Dann müssten die ganz schön wild zahlen.
Ich habe gehört, die Millionen sitzen gerade locker.
Bei den Männern, ja.
bei den Männern ein wichtiger Einschub. Das stimmt, aber du hattest eine wunderschöne Geschichte. Du hast ein Tor geschossen gegen Victoria Berlin. Du hast das bei der Kollegin Mara Pfeiffer erzählt. Und du hast deinen Kollegen, als du dieses, ich glaube, es war ein Praktikum in Berlin gemacht hast, nicht erzählt, was du noch nebenbei machst. Also warst auch noch sehr bescheiden, was das anging. Und hast dann in Berlin auch noch das erste Tor geschossen.
Ja, genau. Also ich habe im Referendariat, das sind 5 verschiedene Stationen.
Ich habe Praktikum genannt, man merkt, was für ein Vollexperte ich bin. Ja.
Ja, das war quasi meine letzte Station im Referendariat, das war meine Wahlstation. Die habe ich beim Auswärtigen Amt in Berlin gemacht, dort in der Rechtsabteilung.
Jetzt reicht auch mit angeben.
Kann auch ein bisschen weniger erzählen.
Mach mehr.
Ich war tatsächlich ein bisschen bescheiden und habe nicht erzählt, was ich genau mache. Ich habe denen erzählt, dass ich Fußball spiele natürlich. Ich bin dann auch von Berlin nach Mainz gependelt, als die Vorbereitung gestartet hat. Deswegen musste ich das ja erzählen. Hm. Aber der Referatsleiter hatte irgendwie nicht ganz mitbekommen, was ich da mache und dachte, ich spiele halt hobbymäßig so 1-2 Mal die Woche Fußball. Und als ich dann irgendwann in einer Sitzung saß, so einer Referatssitzung, habe ich ihm erzählt, dass ich dann gleich nach Mainz fahre, wegen dem Fußball. Und dann hat er mich nur ganz komisch angeguckt und meinte, wie, wegen dem Fußball? Und dann habe ich so, es war mir ein bisschen unangenehm da vor 20 Leuten, habe dann gesagt, ja, ich spiele ja bei Mainz 05. Und dann war erstmal alles still und dann haben die das so langsam realisiert und dann ein paar Fragen gestellt und dann waren die alle sehr, sehr überrascht.
Und dann Auswärtiges Amt auf Auswärtsfahrt nach Mainz, oder?
Der hat dann gefragt, ob wir bald irgendwann da in der Nähe spielen. Und wir haben ja dann 2 Monate später in Berlin gespielt. Da hat er dann ein paar Leute vom Auswärtigen Amt zusammengetrommelt und die sind dann wirklich mit rot-weißen Klamotten dazu ins Stadion gekommen, ja. War ein schönes Gefühl. Also ich,
stabiler Chef.
Ja, wirklich.
Weil du es vorhin erwähnt hast und ich glaube, die meisten von uns wissen es einfach nicht und gesagt hast, ja gut, man kann im Frauenfußball jetzt nicht so viel verdienen, dass es, oder zumindest nicht alle können so viel verdienen, dass es fürs Leben reicht. Ein paar gibt es, gerade bei den größeren Vereinen, wenn wir Richtung Wolfsburg, Bayern etc. gucken. Wie gestaltet sich das jetzt, du musst keine Zahlen nennen, lebensunterhaltstechnisch? Wie viel Arbeit ist möglich? Ist das bei den meisten, die wirklich Vollzeit nebenbei noch arbeiten gehen? Ist das bei einigen schon Teilzeitmodell? Wie ist das geregelt?
Also wir haben 6-mal die Woche, also wir haben 5-mal die Woche Training und Spiel am Wochenende. Das heißt, da geht schon viel Zeit drauf. Vor 2 Jahren haben noch einige Vollzeit gearbeitet nebenbei. Mittlerweile mit Aufstieg in die 2. Bundesliga haben ein paar dann auf Teilzeit runtergeschraubt. Und ich glaube, es gibt nur noch so 2 Mädels, die wirklich Vollzeit arbeiten. Das wird aber jetzt nicht von uns verlangt, dass wir das machen. Das muss man schon freiwillig machen, das muss man wollen. Aber anders kriegt man es mit der Regeneration nicht wirklich gut hin. Also man schafft es schon ins Training, weil wir trainieren ja meistens nur abends. Und wenn man dann einen 9-to-5-Job hat, kann man ja noch eine Stunde nach Hause fahren und dann ins Training fahren. Aber wenn du dann bis 10 Uhr abends trainierst, dann bist du erst um 10:30, 11 zu Hause. Da musst du noch essen und irgendwann schlafen gehen.
Und wer von euch hat sich jetzt dieses Jahr schon für ein Fitnessstudio angemeldet und gesagt, ich will einmal die Woche zum Training gehen? Ernsthaft? Ja, da, einer, okay. Der steht dazu.
Ja, also das muss man schon wollen. Ja, aber das mit der Regeneration, man kriegt einfach nicht genug Schlaf.
Mental oder auch körperlich? Also dann
beides. Also ich habe persönlich gemerkt, als ich das Referendariat angefangen habe und dann einfach sehr früh immer aufstehen musste und meistens nur so 6 bis 7 Stunden Schlaf die Nacht bekommen habe, dass ich einfach sehr, sehr verletzungsanfällig war.
Ja. Das ist krass. Und ja, ich beschwere mich über einmal Podcast aufnehmen die Woche. Das ist neben der Arbeit. Ist schon heftig. Schlecht die für dich ein gangbares Modell bei der AZ und nebenbei noch Bundesliga kicken?
Also wenn Mainz 05 mich bezahlen möchte.
Ihr hättet mehr Interna, muss man sagen. Ne?
Wenn Mainz 05 mich bezahlen möchte, ich würde es nicht empfehlen tatsächlich. Ja, dann wären wir wirklich mal beim richtigen Fehltransfer. Aber ich habe da tatsächlich auch einen riesen Respekt vor, zumal man ja auch sagen muss, dass dieser Sprung von den Fahrten dann einfach von der alten Liga jetzt in die neue ja auch heftig ist, weil es jetzt ja wirklich deutschlandweite Fahrten sind und damit die Belastung bei euch ja auch nochmal eine andere ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch da mit Hotelübernachtung und Ähnlichem ist.
Ja. Also alles, was über 4 Stunden Fahrzeit ist, da übernachten wir dann auch. Aber das heißt dann, dass wirklich das ganze Wochenende drauf geht. Also wir haben Samstag morgens dann meistens Training, dann fahren wir los, dann übernachten. Die Hotels sind ganz schön, also es ist...
Spa-Bereich.
Nicht ganz, aber nee, also es, uns geht es da gut. Wir dürfen auch mit dem Profibus meistens fahren, wenn die Männer den nicht brauchen. Und die kümmern sich schon gut um uns, aber es geht schon das ganze Wochenende drauf, ja.
Und ihr seid ja in der zweiten Liga auch extrem erfolgreich. Also gerade auf Platz 4 in der Tabelle. Ihr habt jetzt am 1. Februar das nächste Spiel gegen Meppen, die in der Tabelle auf Platz 3 sind. Nimm uns einfach mal mit jetzt auch von dem Aufstieg her. Also die zweite Liga ist ja schon für euch auch nochmal ein riesengroßer Schritt gewesen, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, der Verein und die Trainer haben jetzt nicht unbedingt erwartet, dass es so gut läuft. Aber wir in der Mannschaft, also wir Mädels, haben schon daran geglaubt. Und wir sind gar nicht so überrascht. Das hört sich vielleicht irgendwie...
Ihr seid zufällig gut, die Herren sind zufällig schlecht. Ist alles...
Nein.
Hält sich die Waage.
aber wir haben vor 2 Jahren auch sehr gute Neuzugänge bekommen. Wir haben ein paar Mädels mit Bundesliga-Erfahrung. Wir haben eine, aus, die zuletzt in Portugal gespielt hat, auch Champions League gespielt hat. Wir haben jetzt im letzten Sommer 3 gute Neuzugänge bekommen, die auch jetzt eine wichtige Rolle spielen. Und wir wussten schon, dass wir die Möglichkeit oder dass wir eigentlich gut genug sind, um zumindest mal im Mittelfeld uns zu etablieren. Das offizielle Ziel war ja nur, bloß nicht absteigen. Aber
das kennen wir schon. Das kennen wir schon.
Ja, ich glaube, das ist so mein Ziel seit ein paar Jahren. Aber wir persönlich haben schon geglaubt, dass da ein bisschen mehr drin ist. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr schönes Gefühl und wir freuen uns da extrem und wollen auf jeden Fall weiter da oben mitmischen.
Und jetzt habt ihr ein Spitzenspiel. Also einmal das Spiel gegen Meppen, das ist schon ein Spitzenspiel. Ein bisschen richtungsweisend?
Ja, schon.
Und dann habt ihr nochmal einen absoluten Knaller gegen den VfB Stuttgart. Und zwar in Stuttgart, ich glaube, das Ding heißt Mercedes-Benz Arena, also in der großen Schüssel. Weil ihr halt so ein attraktiver Gegner seid. Wie sehr freust du dich auf das Spiel?
Sehr. Wir haben ja nicht oft die Möglichkeit, da in den Männerstadien, sage ich mal, zu spielen. Ich hoffe, die machen, ja, vielleicht nicht ganz voll, aber ich hoffe, da kommen schon viele Zuschauer. Das Hinspiel war ein richtiger Krimi. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber wir haben 4-1 in der Halbzeit geführt und haben das Ding 5-4 verloren. Das muss man erstmal schaffen. Nee, aber wir sind...
Warte. Nimm uns mal mit in die Kabine. Wie war die Stimmung?
Ich war nicht in der Kabine. Ich habe da leider nichts von Anfang an gespielt.
Ach, du warst nicht schuld. Okay, dann kannst du natürlich...
Ja.
Aber trotzdem, wie kann sowas in der Mannschaft passieren? Das weißt du ja schon, du kennst die Mädels auch in der Kabine. Was ist da passiert? Dachte man sich so, joho, das war's, Gruber, können wir bis zum Ende so durchziehen?
Es war ein skurriles Spiel, weil wir dachten, da kommt eine Mannschaft, die offen erzählen, die wollen aufsteigen und die so eine Übermannschaft ist. Und da haben wir uns eher in so einer Underdog-Rolle gesehen. Und dann lief es aber erstaunlich gut. Und wir haben ein Tor nach dem anderen gemacht und die hatten wirklich keine Chance. Die sind mehrfach zu dem Trainer hingelaufen und haben einfach so die Hände in die Luft geworfen und haben gesagt, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und es lief einfach sehr gut. Und ich glaube, man ist mit dieser Euphorie in die Kabine und dachte, es wird genauso weitergehen in der zweiten Hälfte. Aber die haben dann in der Halbzeit wahrscheinlich eine Ansage bekommen und waren richtig motiviert. Und haben das Ding einfach umgedreht.
Hat euer Trainerteam sich vielleicht auch ein Stück weit entwickelt und schließt dadurch auch andere Schlüsse jetzt?
Ja, die lernen mit jedem Spiel dazu. Die sind auch alle sehr ehrgeizig und investieren unfassbar viel Zeit, arbeiten viel mehr, als die eigentliche Arbeitszeit aussehen müsste. Die treffen sich dann auch nach jedem Spiel und sitzen da stundenlang und analysieren, was schiefgelaufen ist und was die besser machen können.
Wie sehr in diesem ganzen Konstrukt, weil du vorhin gesagt hast, wie häufig ihr trainiert, ihr spielt dann schlussendlich auf Rasen, wie schwierig ist es dann auf Kunstrasen zu trainieren? Weil, es war ja schon eine kleine Diskussion, in der AZ ist es auch diskutiert worden und darüber berichtet worden, es ist schon was anderes, auf Kunstrasen zu trainieren und dann auf Rasen spielen zu müssen.
Es ist was anderes, ja, man merkt das jedes Mal und manchmal muss man dann auch Eisenstollen auf dem Rasen anziehen, das haben wir auf dem Kunstrasen nie und je nachdem, wie tief der Platz ist, muss man einfach viel mehr Kraft aufwenden, das heißt, das Laufen ist anstrengender, der Ball läuft anders,
Der Rasen ist vielleicht auch ein bisschen länger. Das heißt, da musst du auch nochmal mehr Kraft in den Ball investieren, dass der auch vorwärts kommt.
Ja, und der ist auch nicht ganz eben. Das heißt, manchmal springt er dann ein bisschen rum. Wir würden uns wünschen, dass wir auf dem Rasenplatz trainieren dürfen, aber das ist leider aus Kapazitätsgründen nicht möglich.
Wie ist das belastungstechnisch? Frauen, anderer Körper, andere Gelenkbelastung, auch anderer Gelenkverschleiß logischerweise. Es gibt, glaube ich, erst seit einem Jahr tatsächlich Fußballschuhe, die auf Frauen und Frauenkörper und deren Bedürfnisse abgestimmt worden sind. Ein Kunstrasen ist eher stumpf. Das heißt, meiner Logik wird der Druck in den Gelenken auch nochmal erhöht. Der Verschleiß ist stärker in den Gelenken. Also steigt für euch potenziell das Verletzungsrisiko auch durchs Training?
Ich kenne die Studie nicht so genau, aber es gibt auf jeden Fall ja, krasse Zahlen, finde ich. Also Frauen haben 6-mal so häufig wie Männer zum Beispiel Kreuzbandrisse. Und das kann natürlich an einem
Schuhwerk... Außer Martin Schmidt, der hatte 7 allein, genau.
Das ist vielleicht kein Maßstab. ja, also man müsste sich anschauen, Platz, Schuhwerk, Regenerationsmöglichkeiten, Zeiten, Trainingszeiten, das alles, das spielt natürlich alles eine Rolle.
Was mich mal interessieren würde, jeder, der ja bei der Mitgliederversammlung war, der hat ja da die Debatte auch erlebt zu der Resonanz. Da ging es ja um das Heimspiel gegen Wolfsburg 2, wo jetzt so gefühlt nicht allzu viele Zuschauer da waren. Wie empfindest du bislang die Resonanz? Hast du auch selbst so Ideen, wie mehr ins Profikstadion kommen kann zu euren Heimspielen?
Ich glaube, man könnte mehr Werbung machen. Also es hat sich... Ja, und zwar, wir haben einen eigenen Instagram-Kanal, da wird sehr viel gepostet, sehr viel Content gedreht, aber auf dem Hauptkanal zum Beispiel wird jetzt sehr wenig über uns erzählt. Man könnte ja ab und zu irgendwie einen Hinweis auf dem Hauptkanal hinterlassen, dass wir auch spielen.
Tore in der Halbzeit zeigen. Bei den Herren, ja. Das wäre so eine Möglichkeit, wird auch selbst bei den Handballdamen nicht gemacht, stattdessen wird E-Sport gezeigt. Ja gut, E-Sport wird gefördert, aber wir sind immer noch ein eingetragener Verein. Ist für mich immer noch so eine Möglichkeit. Man darf gerne auch die besten Ballwechsel aus dem Tischtennis zeigen. Wäre für mich auch noch so eine Möglichkeit, einfach nur mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich ins Bruchwegstadion gehe, ist es immer noch unheimlich schönes Gefühl. Es ist so oldschool-mäßig. Jeder, der vielleicht hin und wieder mal ein bisschen bei der Kreisliga vorbeischaut, nicht weil ihr wie Kreisliga bist, sondern ist dieser Vibe, dieses einfach ehrliche Fußball, ich kriege ein Frikadellenbrötchen, das kriege ich zum Beispiel gar nicht im Stadion. Das Bier schmeckt gleich einfach doppelt so gut, weil man einfach, es hat was von dieser Romantik noch, die Fußball ausmacht. Und ich finde, das alleine ist ja schon eigentlich eine Werbung, um bei den Damen häufiger vorbeizuschauen. Aber das ist ja auch gar nicht so günstig. Ich glaube, Heidis Vater kann es dann auch erzählen. Also die Dauerkarte kostet ja schon ein bisschen was. Und wie viele haben hier übrigens eine Dauerkarte bei den Damen? Sind das 2 oder eine Hand? Ah, 2.
3, ja, genau.
So, haben wir also 4 Dauerkarten hier im Publikum. Die meisten werden, wie viele haben jetzt eine Dauerkarte bei den Herren? Okay, gut, hör auf.
Ja, da geht was.
Also zum Beispiel, das war ja dann auch Teil auf der MV, falls, also für die, die jetzt den Podcast hören, es waren sehr viele Hände oben. Kombo-Angebot beispielsweise. Gibt es auch bei anderen Bundesligisten jemand, und das ist unser nächster Gegner, bei den Herren, der das sehr stark forciert, ist beispielsweise Union Berlin, die für sich entschieden haben, so, 10% des Etats rein in den Frauenfußball. Gut, die haben auch keinen Jugendfußball, wie wir ihn haben im NNZ, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber ich finde, da dürfte, und das musst du gar nicht sagen, da dürfte der Verein meiner Meinung nach noch viel mehr reinschieben. Nicht jetzt unbedingt finanzieller Natur, aber auf jeden Fall mal von dem Marketing-Aspekt her. Egal, ob das Trikot ist, inzwischen ist es ja so, die Trikots werden auch mit den Damen gezeigt. Aber trotzdem, ihr müsstet für mich omnipräsent sein eigentlich. Und wenn ich die Möglichkeit habe, einen Doppelspieltag mal wahrzunehmen, ich gehe zuerst zu den Damen, danach gehe ich dabei da Oliver irgendwo noch eine Pizza essen und gehe über den Parkplatz, über die Uni gemütlich Spaziergang hoch auf den Acker zu uns dann habe ich einen Bomben-Samstag oder einen Bomben-Sonntag. Das sind so Sachen, da würde ich mir wünschen, dass der Verein noch einen Tacken mehr aktiv wird. Wie seht ihr das?
Ja, also ich glaube, die nächste Möglichkeit ist natürlich euer Heimspiel gegen Meppen, aber ihr spielt ja auch nicht weit von hier an Fasnacht, nämlich gegen Frankfurt 2. Also wir hatten ja schon mal am 11.11. ein Auswärtsspiel in Darmstadt. an Fasnacht ein Auswärtsspiel in Frankfurt kann man mal machen. Da kann man auch mal verkleidet hinfahren. Und ich glaube, was ja auch das Spiel gegen den VfB einfach zeigt, ist, wir haben es uns eben noch mal angeguckt bei der Auswertung der reichweitenstärksten Fußballpartien im letzten Jahr. Die ersten beiden waren Frauenpartien. Und das ist einfach, also den Frauenfußball zu verhindern, ist einfach sich komplett dagegen zu stellen, was gerade passiert. Und ihr seid mit einer super erfolgreichen Mannschaft bei Mainz 05 einfach ein großer Teil davon. Und deswegen fände ich es eigentlich nur fair, dass der Verein auch mal sagt, hier der VfB, ne, die gehen mit großen Erwartungen dran und sagen, wir wollen aufsteigen. Aber ihr seid einfach eine gute Mannschaft. Selbst wenn der Verein nicht mit eurem Erfolg gerechnet hat, du hast gesagt, ihr seid da fest von überzeugt und ihr liefert ja auch. Also ich finde schon, dass wir in der Rückrunde mal ein Spiel in der Mewa-Arena sehen könnten.
Gut. Finde ich eine gute Idee.
Aber die Idee habe ich mir geklaut.
Was kommt jetzt?
Die hat nämlich Jan schon mal erwähnt, als das erste Mal bei uns im Podcast zu Gast warst. Ich kann mich daran
erinnern, ja. Was?
In der Mewa Arena.
Okay. Mhm. Hast du Beweise?
Ich glaube ja.
Ich glaube nicht.
Ich fing sofort bei den Dynamites an, als es um den Aufstieg in die erste Frauenhandball-Bundesliga ging, was da los war. Da war die Halle definitiv zu klein. Ich glaube, ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass also auf jeden Fall wird die Wand hinter Robin Zentner normalerweise voll sein. Da lege ich mich auch drauf fest. Und wenn nicht, verkaufe ich die restlichen Tickets freiwillig händisch auf dem Marktplatz. Auch kein
okay,
Problem.
Okay, alles klar.
Das hat der Jan jetzt auch einfach mal hier so beschlossen.
Ja, das habe ich jetzt auch. Ja, so.
Ich würde sagen, du musst noch ein Versprechen einlösen.
Ja, will ich jetzt auch.
Also erstmal, es liegt mir natürlich fern, etwas vom Don einzufordern. Dann reagiert er wie bei Nadim Amiri. Aber erstmal muss Christian Heidel sein Versprechen einlösen und dann löse ich meins auf jeden Fall ein und dann verkaufe ich auch gerne händisch Tickets auf dem Markt. Ich mache das auch gerne und serviere nebenbei noch Schobbe. Ich habe jetzt Erfahrung. Ich habe auf dem Markt Frühstück hier ausgeschenkt. Also ich bin bereit, mich da auch noch zusätzlich an den Schobbe-Stand zu stellen, Ticket und Wein zu verkaufen. Vielleicht das Kombopaket. Kommst du mit, Schlechti?
Vielleicht können wir es auch noch mit einer Live-Show dann verbinden, direkt auf dem Markt. Ja, hätte was.
Auf dem Domplatz.
Ja.
Gehört das noch zur Präsentationsfläche vom Kutz? Ich frage mal. Ich weiß nicht, ob der Einfluss vom Kutz bis auf den Domplatz reicht. Ansonsten müssen wir vielleicht beim Bischof nachfragen, ob der sagte, von der Kanzel, Herr Budde, möchten Sie? Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber ich würde, wenn Christian Heidel sagt, so, wir machen es wie der VfB Stuttgart, ihr dürft in der Mewa Arena spielen, stelle ich mich, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht nötig sein wird, aber stelle ich mich auf den Marktplatz und verkaufe mit Schlechti zusammen Tickets. Machen wir.
Okay.
Da haltest du's
als Aufnahme mit, ich bin dabei.
Also nur um das jetzt reinzuschieben, so, natürlich hat sich sehr viel getan in den letzten 2 Jahren und man merkt schon einen deutlichen Unterschied zu, als wir noch Shop Mainz waren und in dem ersten Jahr, also wir merken schon, dass sich da was tut.
Wie gesagt, Sie haben nicht damit gerechnet. Das ist
ja, also man könnte natürlich mehr Werbung machen, man könnte kreativer werden, um Leute abzuholen, aber letztendlich müssen die Leute in Mainz ja auch einfach kommen. So, die müssen erscheinen, die müssen sich einmal ein Spiel von uns anschauen und ich glaube, dann können wir mit einem guten Fußball überzeugen und dann kommen die Leute auch nochmal. Es bringt natürlich nichts, wenn man auf Instagram ganz viel Werbung macht und die Leute springen nicht darauf ein. Und ich finde, ich weiß jetzt nicht, wie häufig zum Beispiel die Allgemeine Zeitung da Werbung
richtig
macht.
Richtig! War richtig!
Oder andere Mainzer Zeitungen. Ich kenne da 1-2 Journalisten, die tatsächlich über uns schreiben, aber manchmal sieht man nicht mal einen Hinweis auf unsere Spiele und ich finde gerade dann die ältere Generation, die nicht auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn
aber bei der AZ ist, genau.
Die könnten davon profitieren, wenn es auch in gedruckten Medien oder auf Postern oder ja.
Wie sonst die AZ so kommuniziert, halt mal ein bisschen erscheint.
Auf Postern. Nein, also ich nehme das
Flyer.
Ich nehme das auf jeden Fall mit. Das ist ja auch ein guter Hinweis, dass du den gibst. Grundsätzlich glaube ich aber auch, das habe ich noch bei der Mitgliederversammlung gedacht, vielleicht auch unpopuläre Meinung, aber ich glaube, grundsätzlich kann sich natürlich jedes Mitglied, jeder Fan für sich auch Gedanken machen. Ich glaube, das Bewusstsein, dass Mainz 05 eine sehr erfolgreiche Mannschaft in der zweiten Bundesliga hat, das hat man. Und dann einfach mal zu sagen, da geht man jetzt mal am Wochenende vorbei, schaut sich das an. Ich selbst bin da nicht so drin, also jeder, der mich da gerne mal aufklären möchte, super gerne, weil ich das super spannend finde. Fänd's auch mal total cool, so die aktive Fanszene da mal bei ein, zwei Spielen zum Beispiel zu sehen. Das hatten wir bei der Youth League gegen Barcelona, gerne. Manchester City zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du bei den Spielen damals auch warst, ja. Da bebte ja dieser Bruchweg. Also ich weiß gar nicht, ob es dann die Mewa Arena immer sein muss. Also ich bin ja zugezogener. Ich habe da zum allerersten Mal erlebt und das nur bei, ich glaube, 7000 Zuschauern, was für eine Magie dieses Bruchwegstadion hat. Also meine Freundin sagte noch in der Neustadt dann später zu mir, sie hat die Stimmung von diesem Stadion in der Neustadt gehört. Sowas, finde ich, macht ja auch total was aus. Und das würde ich mir tatsächlich auch mal für euch wünschen, dass da eben nicht nur Zuschauer kommen, sondern dass da vielleicht auch mal ein paar Spiele richtig geile Stimmung ist mit Gesängen, mit Anfeuern, so dass dieses... Also von der aktiven Fanszene, also ähnlich, dass man mal wie bei der Youth League den Männern die Leute mal im Profi-Stadion hat, weil ich glaube, dieses Stadionerlebnis macht dann auch unglaublich
viel. Du sprichst
viel
von der Menge, gar nicht von der Qualität.
Ja, ne? Genau.
Weil, also es gibt organisierten Support und der macht auch ehrlicherweise Laune und es wird auch vieles da gesungen, was bei den Herren nicht mehr gesungen wird, was teilweise in Vergessenheit geraten ist, was ich ganz schön finde, ehrlicherweise. Und wenn sich da noch der aktive Support auch noch der Herren mit dazu gesellen würde, wäre das an der einen oder anderen Stelle, gerade in wichtigen Spielen, wie jetzt gegen Meppen beispielsweise, wäre das durchaus mal eine schöne Möglichkeit. Und da beispielsweise auch einfach mal so einen Hinweiskalender rauszugeben, Achtung, das Spiel könnt ihr besuchen, jenes Spiel, es muss ja nicht jedes Spiel sein. Und vielleicht auch für den Anfang nur bestimmte Kombos an Tickets rauszugeben für einen gemeinsamen Heimspieltag oder wie auch immer, wäre vielleicht schon mal ein Start. Ich glaube, es klingt immer so ein bisschen anklagend, wenn man das so bespricht und als würde man dem Verein hier irgendwas vorwerfen. Frauenfußball ist noch eine jüngere Sparte bei Mainz 05. Ich glaube tatsächlich, ähnlich wie bei den Amputierten, die Back-to-Back Deutscher Meister geworden sind, ich glaube, der Verein muss es noch mehr als Chance begreifen und dass er sich mit seinem Engagement auch mehr ins Schaufenster stellen darf. Man ist da bei Mainz 05 vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Tacken zu demütig und ich glaube, die Mainzerinnen und Mainzer wären sehr begeisterungsfähig, sich sowohl die Amputierten anzugucken, als auch die Damen, aber auch zu den Dynamites zu gehen. Und ich habe es in dem O-Ton vorhin, den Felicitas mir unter die Nase gehalten hat, ja einmal angesprochen, das Aufstiegsspiel der Dynamites damals, da ist die aktive Szene dann auch vor Ort. Und ich glaube, diese Übersprungsleistung, die muss noch erbracht werden und vielleicht kann der Verein mit seinem Engagement übers Marketing, aber halt auch über die einfachen Wege über Instagram und Co., was bei anderen Bundesliga-Vereinen ehrlicherweise Standard ist, sorry, so hart muss ich dann doch sein, dass man da einfach noch mehr akquirieren könnte. Also da bin ich schon der Meinung und vielleicht kann dann die AZ sich auch ein bisschen bequem und nicht nur auf Klicks gehen. Looking at you. Mit deinen komischen Schlagzeilen, die Vier-Chancen-Tournee, Herr Schlecht.
Die hat es ja leider nicht gegeben, diese Schlagzeile, die habe ich ja exklusiv hier mitgebracht. Nein, aber lest die Artikel auch gerne so viel wie möglich. Nein, weil am Ende lebt das natürlich auch vom Interesse der Leute, die dann die Artikel lesen, sage ich auch ehrlich. Und das würde mich halt im Endeffekt auch freuen. Ne?
Ich weiß übrigens, es gibt noch ein paar Leute, die hier sitzen, die auch ein Format zu Mainz 05 haben. Ich weiß, dass hier zwei SWR-Kollegen sind, da hinten wird gewunken, ne? Peter, Marius, auch ihr dürft euch angesprochen fühlen, ja, sie nicken schon. Auch da beim SWR darf noch mehr über den Damenfußball gesprochen werden. Wenn es mal keine Lust macht, über die Herren zu sprechen, vielleicht einfach mal eine Damensendung einschieben, ich finde, das wäre da auch witzig, oder? Ja, gut, Marius nickt.
Nur ein kleiner Einschub zu den Fans, also wir... Das wissen nicht alle. Wir haben tatsächlich einen Fanclub, der extra nur für uns gegründet wurde. Das sind die Kapriolen. Die kommen wirklich, ja, gerne einen Applaus. Die kommen wirklich zu jedem Spiel. Die sind bei allen Auswärtsspielen da. Ich sehe auch da zwei, die stehen und winken. Also ist ein krasser Support.
Ja, und macht die, mega Laune.
Ja, und die haben Lieder für uns entworfen, singen, die bringen Trommeln mit, die machen richtig Stimmung und die versuchen natürlich immer mehr Leute da reinzuholen, Und da muss einfach die Stadt da ein bisschen aufwachen und dazukommen, glaube ich.
Ihr braucht Bo Henriksen, wolltest du jetzt sagen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an das Relegationsspiel gegen Bochum mit den Luftballons. Das war ja wirklich eine Choreo und das oben bei der Schott auf dem kleinen Nebenspielplatz, könnte man jetzt eigentlich sagen. Und die Stimmung ist trotzdem übergesprungen. Es hat mega Bock gemacht. Wir waren auch da. Und da ist es egal, ob es im Bruchweg ist, egal, ob es in der Mewa Arena ist oder dann bei der Schott oben. Also die Kapriolen machen da einen richtig starken Job und das ist ein guter Anfang. Und dann würde ich mir wünschen, dass der ein oder andere da noch mitziehen würde.
Weil sportlich, ihr liefert ja einfach ab. Und ich denke, ihr geht ja jetzt in 2026 auch einfach mit den Ambitionen, das, was ihr bis jetzt in der Saison gezeigt habt, auch weiter zu zeigen. Habt ihr euch intern vielleicht irgendwas vorgenommen für diese Saison noch, was ihr erreichen wollt? Irgendwelche Highlights oder Tabellenplätze, was man meist ja nicht so gerne macht?
Das macht man wirklich nicht gerne und gerade nicht öffentlich. nee, also wir werden bodenständig bleiben und einfach Spiel für Spiel schauen, was da rauszuholen ist.
Du, Nadine ist nicht da. Ich weiß, sie trainiert. Die kriegt das auch nicht mit. Du kannst jetzt einfach sagen, was du willst.
Das wird ja nicht später hier ausgestrahlt.
Nö, nö. Ich habe ja schon gesagt, ich werde schneiden.
Soll ich das flüstern? Nein, also wir haben tatsächlich jetzt keinen Tabellenplatz als Ziel vor Augen. Wir gehen einfach in jedes Spiel rein und gucken, was da zu holen ist. Wir haben uns Spiel zu Spiel weiterentwickelt, sind gut drauf, haben Bock und alles, was möglich ist, wollen wir schaffen, aber wir haben jetzt kein Ziel, außer bloß nicht absteigen. Offiziell zumindest.
Und die Herren sind durchaus auf euch aufmerksam geworden. Es kommen hin und wieder Bundesligaspieler. Kai Schusano war auch schon da und gucken sich das an. Ich würde sagen, sie gucken sich was ab. Und ich glaube, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Live-Show angekommen. Heidrun, vielen lieben Dank, dass du hier gewesen bist und auf eine ganz erfolgreiche weitere Saison und auf jeden Fall 3 Punkte gegen Meppen und auf jeden Fall 3 Punkte gegen Stuttgart. Der Rest ist mir fast schon egal.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
So, bevor wir euch jetzt in die Kälte und aufs Glatteis führen, im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich mich freuen, wenn ihr gleich da bleibt. Da hinten sind noch Bügelbretter aufgebaut, dass wir gemeinsam gerne noch was trinken. Kommt mit Heidi ins Gespräch, kommt mit uns ins Gespräch. Greift euch noch, sind überhaupt noch Spieltagstassen da? Ich habe vorhin schon Nachrichten bekommen, dass fast alle weg sind. Lotzi, sind noch welche da? Sechs?
Sechs Spieltagstassen.
Okay, wir können nachbestellen, habe ich gehört. Da kann ich nämlich zu sagen, es wird eine langfristige Lösung für die Spieltagstasse geben. Also wer sich heute noch nicht durchringen kann, 10 Euro zu investieren. Wir sind mit der Druckerbande im Gespräch. Es wird eine langfristige Lösung geben, wie ihr sie dann auch von zu Hause bequem bestellen könnt, ohne euch aufs Glatteis führen zu lassen. Also bleibt gerne gleich noch da, holt euch noch ein paar Sticker ab. Die sind sowieso umsonst, die könnt ihr so haben. Vielen lieben Dank, dass ihr heute hier hingekommen seid. Und danke an Florian Schlecht von der AZ.
Dankeschön.
Danke an Felicitas Budde. Mein Name ist Jan Budde und ich verabschiede mich an dieser Stelle von der Bühne. Vielen lieben Dank.